Da ist doch noch frei.
Nein, da kommt der Diekmann hin, der Chef von der Bild-Zeitung.
Wieso? Dem geht's doch prima.
Dem geht's beschissen, weil ihm nichts mehr gelingt mit seinem Drecksblatt. Gutenberg weg, Atomkraft weg, Knut weg.
Ja. Ja, und da?
Ist fürs Deutsche Atomforum, die müssen wir sowieso stapeln bis an die Decke.
Und auf der hatten Sie ja den Mappus, glaube ich, vorgesehen, ne?
Nein, der Mappus braucht eine Doppelcouch, so gespalten wie er ist.
Ja, und da auf der roten Couch?
Habe ich gerade verkauft an die Linkspartei.
Ah, das passt ja. Die Linken, hä? Das gefällt mir. Die Linken müssen jetzt den Westerwelle loben für seine Libyen-Enthaltung.
Ja, ja, für Haltung gäbe es bei dem ja auch nichts zu loben.
Ja, wer hat schon eine Haltung, hä? Die Welt ist aus den Fugen und keiner hat eine Haltung und niemand hat einen Plan.
Ja, das ist vielleicht auch besser so. Denken Sie an das alte Sprichwort. Planung ist nur der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.
Hä?
Komfort Nummer 264, Fukubagau. Hallo und herzlich willkommen zum 264. Komfort, den ich am heutigen, naja, anfangs verregneten, jetzt einfach nur noch grauen Freitag, dem 20. Mai 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:49.
Jawohl, ja. Und Smarty in der Werkstatt. Das Intro kam aus der März-Sendung von Neues aus der Anstalt. Passt aber immer noch, der Coachplan. Das ist jetzt das andere iPhone. Ich wusste doch, irgendwas habe ich vergessen. Egal. Heute gibt es allerdings wieder die übliche Dreiteilung. Auch wenn ich die mal komplett wieder im Park aufgenommen habe, trotz bösem Wetter. Meine Schuhe sind übrigens nicht wasserfest. Und zwar nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space. Fanboy, Mietmafia-Meldungen. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist nicht die Autobahn im Hintergrund, sondern Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe, die Atommeldungen aus Japan mit dem Super-GAU, den man jetzt auch wirklich mal beim besten Willen so nennen darf. Atommeldungen aus Nicht-Japan und den Terrormeldungen der Woche. 12 Grad, Broken Cloud-Sieger. Cool Greetings. Den Regen habt ihr vergessen. Pisswetter. Der Wind macht, die 12 Grad, es könnten auch 13 sein, die sich wie 12 anfühlen. Wenn es 12 sind, fühlen sich wie 11 an. Und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 11 waren es, glaube ich, oder 9 km/h aus dem Southeast. Und früher war mehr Lametta. Und die Akkus haben auch länger gehalten. Tiss. Vielleicht sollte ich mir mal neue Innerloops zulegen. So, da bin ich dann wieder. Während sich mein Smarty eine neue Hochdruckpumpe verpassen lässt. Für jede Menge Geld. Und ich meinem Kreislauf dabei zugucken kann, wie er nicht funktioniert. Aber ja, da komme ich dann dazu, wenn es auf dem Zettel steht. Am Ende. Hetzonometrisch. So, da bin ich wieder. Miet erstmal Neuem aus Japan. Als wir da erstmal hätten, die Hamaokap-Schaltung. Nicht wirklich dolle überraschend, war ja, hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon mal als Ankündigung drin, dass die japanische Regierung laut drüber nachgedacht hat, dass ein Atomkraftwerk, was mitten in einer erdbebengefährdeten Zone rumliegt, mitten in einer schwer erdbebengefährdeten Zone, vielleicht eventuell erdbebensicherer sein sollte, als das, was Hamaoka dann irgendwie war. Und da haben sie dann angefangen, es abzuschalten am letzten Freitag früh und haben das dann auch noch fertig gemacht und das Ding ist dann erstmal aus. Also die zwei Reaktoren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Wobei hier die D-Radio-Nachricht von das Atomkraftwerk abschalten schreibt. Dass Atomkraftwerke und Erdbeben sich nur sehr begrenzt vertragen, das kann man irgendwie dumpf erahnen. Wenn man sich mal überlegt, so was ist das Schlimmste, was einem AKW passieren kann? Naja, die strukturelle Integrität der gesamten Gebäude könnte gefährdet sein. Zum Beispiel, indem da ein Riss reinkommt und das kommt dann nicht so prickelnd. 9:35 Uhr. Aber hey, dann gab es am Freitag Mittag die Meldung, ich weiß nicht, Schlaubi Schlumpf arbeitet jetzt bei der japanischen Regierung. Regierung stellt Krisenplan für AKW Fukushima in Frage. Na, nachdem wir letzte Woche die Meldung hatten, dass es da offensichtlich mehrere Lecks gibt, Löcher, wo hochradioaktiv verstrahltes Wasser mitten aus dem Reaktorkern raussapscht und da irgendwie auch noch nicht so richtig viel da ist, was das hochradioaktive Wasser daran hindern würde, irgendwo mitten in die Umwelt reinzusapschen. Aber ja, und also Schlaubi Schlumpf arbeitend für die japanische Regierung hat dann festgestellt, die japanische Regierung stellt den Krisenplan des Betreibers der Atomruine Fukushima in Frage. Es sei nötig, die vor einem Monat vorgelegte Planung zur Stabilisierung der Reaktoren zu überarbeiten, sagte Industrieminister Banri Kaida. Anlass ist die Mitteilung des Betreibers TEPCO, dass ein großer Teil der Brennstäbe in Reaktor 1 geschmolzen ist. Der Wasserstand zur Kühlung des Kernbrennstoffs sei erheblich niedriger als angenommen. Er erwarte, dass TEPCO die Planung nun überprüfen werde, sagte Kaeda. Ja, naja, also ich meine, man könnte es positiv betrachten. Die Dinger sind geschmolzen, man braucht gar nicht mehr die 5 Meter Wasser, die fehlen. Weil da ist eh kein Brennstab mehr. Der ist weg. Der liegt jetzt in geschmolzener Form irgendwo unten am Becken von dem. Becken. Am Boden. Am Becken von dem Becken. Am Boden von dem Becken. Der liegt da halt irgendwo da unten. Wenn ihr Pech habt, liegt er allerdings nicht nur da unten, sondern ist immer noch extrem heiß und frisst sich gerade nach unten durch. Was dann im schlimmsten Fall dazu führen würde, dass er sich irgendwann unten komplett durchgefressen hat. Und daran kann ihn ungefähr gar nichts hindern. Und sich dann mit einem schönen Happen Grundwasser vermischt. Und den schönen Happen Grundwasser dann dazu nutzt, ein bisschen Wasserstoff zu erzeugen und dann eine schöne Knallgasexplosion hinzulegen. Und mit Knallgasexplosionen kennt sich ja nun Fukushima schon aus. Da haben wir ja schon 3 von gehabt. Oder 4. Oder so. Keine Ahnung. Also einige. Na, also ja, die Regierung hat festgestellt, naja, also der Plan, dass man jetzt irgendwie einen Zauberstab fuchtelt und dann ist alles großartig und in einem Dreivierteljahr ist blühende Landschaft, dass der mit den neuesten Ergebnissen, dass also schon mal im ersten Reaktor, wo man mal reingeguckt hat, also nicht rein, sondern dran rein, weil reingucken wie ins Reaktordruckbehältnis, das möchte irgendwie niemand. Ich weiß auch nicht, Frau Merkel hat sich noch nicht freiwillig zum Reaktordruckbehälter Innendienst gemeldet. Aber dass man also beim ersten Reaktor schon irgendwie die Kacke am Dampfen ist, heißt effektiv die Zeitplanung, dass ja alles großartig ist und ja jetzt es nur noch besser wird. Nun ja, kann man Zweifel dran haben. So, dann gab es am Samstag die Wasseraufbereitung. Habe ich bei Fefe gefunden. In Japan haben sie jetzt fiese Strahlungspeaks in Wasseraufbereitungsanlagen gefunden. Und zwar in den Filtern, deren Inhalt normalerweise verbrannt wird. Und die Schlacke wird dann im Straßenbau verwendet. Jetzt haben sie da Schlacke mit bis zu 140.000 Becquerel pro Kilogramm gefunden. Ups. Wie war das? In Tschernobyl war ab 500.000 Evakuierung. Also schon mal so ein Fünftel. Bisschen mehr als ein Fünftel vom Evakuierungswert. Ups. Ja, kannst du in die Straße bauen. Danach brauchst du dann, da brauchst du die Straße eigentlich nicht mehr bauen. Kannst du auf die Straße kippen. Danach hast du einen guten Grund, die Gegend zu evakuieren. Okay, die Häuserpreise, die Grundstückspreise, die gehen dann heftig in die Keller. Aber hey, ne, das ist... So, dann gab es Todesopfer. Habe ich nur bei der Tagesschau gefunden. Bei den Reparaturarbeiten im havarierten Atomkraftwerk Fukushima ist erstmals ein Arbeiter ums Leben gekommen. Das stimmt nicht. Es gab schon 2 Todesopfer, die allerdings da war arg unklar, ob die nun schon seit 11. oder seit 19. März vermisst worden waren. Oder 17., also irgendwie sowas. Das war arg unklar, aber 2 Todesopfer gab es schon auf dem Gelände. Gut, jetzt haben sie aber den ersten, bei dem einigermaßen sehr sicher ist, okay, vorher war er nicht tot, dann ist er dahin und dann war er tot. Und das, dann ist deutlich nach dem Erdbeben und dem Tsunami und dem ganzen großen Boom gewesen. Aber hey, also, da ist jedenfalls erstmals ein Arbeiter ums Leben gekommen. Die genaue Todesursache ist nicht klar. Der zwischen 60 und 70 Jahre alte Mitarbeiter einer Vertragsfirma kollabierte und verlor das Bewusstsein. Der Mann sei mit dem Transport von Materialien an einer Abfallbeseitigungsanlage im AKW beschäftigt gewesen, teilte Betreiber der Atomkraftanlage TEPCO mit. Radioaktive Substanzen seien an ihm nicht festgestellt worden, auch habe er keine Verletzung aufgewiesen. Der Mann hatte erst seit gestern in der Atomanlage gearbeitet und zum Zeitpunkt des Unfalls nach Angaben von TEPCO Schutzkleidung. Er sei einer Strahlenhöhe von 0,17 Millisievert ausgesetzt gewesen. Eine Stunde nach Dienstbeginn am frühen Samstagmorgen Ortszeit sei er kollabiert. Er sei in bewusstlosem Zustand in ein Sanitätszimmer und anschließend in ein Krankenhaus in der Stadt Iwaki gebracht worden, wo sein Tod festgestellt wurde. Oder anders ausgedrückt, da ist ein 60 bis 70 Jahre alter Mann. Den haben sie da eigentlich nur hingebracht und dann ist er irgendwann umgekippt. Und im Krankenhaus haben sie gesagt, ups, der ist tot. So, die Vermutung, die sich aufdrängt, ist, dass es vielleicht bei der minimalen Strahlendosis nicht unbedingt die direkte Strahlendosis gewesen sein dürfte. Wobei die so detaillierten Angaben für mich so klingen, dass sie seine neue Dosisleistung gemessen haben. Die spannende Frage ist, hatte der vielleicht schon vorher eine ordentliche Dosis abbekommen? Irgendwo anders. Na, da hatte Fefe doch auch mal irgendwann die Geschichte von Arbeitern, die in China was, glaube ich, nicht an Bord eines Fliegers durften, weil die eine zu hohe Strahlung aufgewiesen haben. Weil die mutmaßlich als Vertragsarbeiter immer von einem AKW zum anderen AKW ziehen, sich überall ihre gerade erlaubten Dosen abholen. Niemand kontrolliert allerdings, über welchen Zeitraum sie denn insgesamt was abkriegen. Und irgendwann strahlen die halt so vor sich hin. So doll, dass sie einen Dosimeter von hinten wegleuchten. Aber ja, also jedenfalls gibt es da einen Arbeiter, der ist während der Arbeit umgekippt und gestorben. Und TEPCO wird natürlich wieder alles von sich weisen. An der Stelle nicht ganz unser unrechtmäßig. Der insufficient brain error. Kann man einen Kreislauf neu starten? Das Schlimme an insufficient brain error ist, dass ich jetzt einen neuronalen Ausfall nicht mitkriege. Aber hey. So, dann gab es ein Super-Gaup-Date bei Heiser. Die Brennstäbe in Reaktor 1 der Atomruine in Fukushima sind offenbar schon 16 Stunden nach dem starken Erdbeben im März zum größten Teil geschmolzen. Da hatte der Betreiberkonzern TEPCO am Sonntagabend Ortszeit nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Jiji Press mit. Update. Weil durch das heiße Gemisch aus Metall und Brennstoff im Boden des Reaktorbehälters Löcher entstanden sein sollen, dürfte der Reaktorbehälter nach Einschätzung eines Mitte der Krise befassten Regierungsberaters nicht wie geplant zur Kühlung mit Wasser geflutet werden. Nach der vorläufigen Einschätzung von TEPCO seien die Brennstäbe im Reaktor 1 bereits um 6.50 Uhr am Morgen des 12. März zum großen Teil geschmolzen und auf den Boden des Reaktors gelangt. Des Behälters gelangt. Na, also so viel zu der Frage, wann der nun eigentlich die Kacke angefangen hat zu dampfen. Viel früher. Ganz offensichtlich. Na, was dann bei der Gelegenheit, ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht, aber was dann auch noch rauskam, was sie zugeben mussten, naja, also der Tsunami, der war gar nicht der große, schlimme Teil. Das Erdbeben alleine hätte ihnen auch schon sowas von einen reingewirkt. Na, also von wegen der Tsunami war so unerwartet groß und das Erdbeben war so unerwartet groß. Das Erdbeben alleine hat bereits Risse in das Containment reingerissen. Ja, Risse im Containment, die sie noch vor einem Monat lautstark geleugnet haben, dass sie existieren. Deswegen ich ja letzte Woche die große Told-You-So-Runde hier abgezogen habe. Aber hey, ich darf das. Vor allen Dingen, weil ich es euch schon gesagt habe. Hi. wo war ich? Der Reaktor hätte am Vortag bereits kurz nach dem Megabeben automatisch gestoppt werden sollen, aber dann kam der Tsunami. Der Kühlwasserstand sei bis zum oberen Teil der Brennstäbe gesunken, hieß es weiter. Am selben Abend, gegen 18 Uhr, habe die Temperatur zu steigen begonnen. Gegen 19.30 Uhr habe dann die Beschädigung der Brennstäbe eingesetzt, von denen der größte Teil bis 6.50 Uhr des folgenden Morgens geschmolzen sei, wurde TEPCO zitiert. Was dann übrigens ja auch sämtliche Meldungen über, naja, aber das ist ja nur ein ganz kleines bisschen, nur 3%, 5%, 10% der Brennstäbe, alle als das ausweist, was sie nämlich sind. Lügen. Glatte Lügen. Na, von wegen nur so und so viel Prozent. Nee, in Reaktor 1 gibt es keine Brennstäbe mehr, was aber auch nicht wirklich überraschend ist, wenn die 5 Meter zu wenig Wasser haben. So ein Brennstab, der nicht im Wasser steht. Das passiert übrigens auch bei deutschen Brennstäben. So ein Brennstab, der nicht im Wasser steht, der hat genügend eigene Hitzeerzeugung, dass er sich irgendwann von selber über die Schmelztemperatur rüberhebt und dann schmilzt er halt. Was man dann übrigens überhaupt gar nicht, in überhaupt gar keinem Fall haben will, ist, dass der dann in nicht boriertem Wasser rumsteht, weil Wasser ist so ein schöner Moderator. Bremst die viel zu schnellen Neutronen, dass sie nämlich langsam genug sind, dass sie das ohnehin nicht mehr so unheimlich weit entfernte andere Material dann alles schön treffen können. Macht eine schöne Kettenreaktion. Ne, die Vermutung, dass Reaktor 1 noch überkritisch ist oder zumindest lange Zeit noch war, drängt sich ja dem interessierten Beobachter ohnehin auf. Und jetzt sag mir mal, eine Reaktor 1 sei der einzige. Aber hey, die Probleme in Reaktor 1 könnten schon durch das Erdbeben am 11. März entstanden sein und nicht erst durch den später eingetroffenen Tsunami. Das lassen laut einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo Daten über radioaktive Strahlung rückschließen, die TEPCO-Mitarbeiter kurz nach dem Erdbeben in dem Reaktorgebäude gemessen haben sollen. Druckbehälter und Leitungen können schon entscheidend beschädigt worden sein, bevor die Wassermassen eintrafen, berichtete Kyodo unter Berufung auf Eingeweihte. Diese Erkenntnis könne ein Umdenken bei der Katastrophenvorsorge für Atomkraftwerke bewirken. Na, und spätestens da hört dann auch das Genörgel von irgendwelchen deutschen Vollidioten auf, von wegen, ja, Tsunamis haben wir ja hier keine. Ja, Tsunamis haben wir keine, Erdbeben gibt's aber wohl. Vielleicht nicht unbedingt erwartet in der Stärke 9. Aber Erdbeben gibt's hier schon. Und unvorhergesehene Ereignisse gibt es hier übrigens auch. Aber hey. Bei den Reparaturarbeiten im havarierten Atomkraftwerk ist erstmals ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ja gut, das hatten wir schon. Inzwischen wurde der Atomunfall auf die höchste Stufe 7 der internationalen Wieso inzwischen. Das ist auch schon Wochen her. Aber blablabla. Also, ja. Turns out, bereits 16 Stunden nach dem Erdbeben ist Reaktor 1 kollabiert. Da gab es keine stehenden Brennstäbe mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Reaktor 2 und 3 viel großartiger aussehen, ist gering. Na, eins ist der erste gewesen, wo sie mal reingeguckt haben, wo sie mal Messwerte haben. Wo sie dann festgestellt haben, ups, das Wasser reicht ja gar nicht. Da wird niemals ein Brennstab stehen geblieben sein. Es hat einen Grund, dass Brennstäbe nicht mal mehr für die Umbettung ins Abklingbecken aus dem Wasser gehoben werden. Weil denen nämlich extrem schnell extrem heiß wird. Na, aber hey, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. So, dann hat TEPCO auch noch zugegeben, dass wahrscheinlich auch in Block 2 und 3 eine Kernschmelze stattgefunden haben dürfte. Mein Vielfalt, die sind echt wie so ein Kleinkind und leugnen einfach alles, bis es nicht mehr zu leugnen ist. Aber selbstverständlich besteht keinerlei Gefahr für, ach, lassen wir das. Na, das Märchen versuchen sie ja immer noch zu verkaufen. Ja, aber es ist ja überhaupt keine Gefahr. Ne, klar. So. Dann gab es nämlich noch eine Lüge, weil schon im Dezember hatte Japans Regierung einen Bericht bekommen, nachdem Erdbeben und Tsunamis übrigens extrem gefährlich sind und ihre Kraftwerke überhaupt nicht damit umgehen können würden. Und völlig überraschend haben sie den Bericht dann irgendwo in der Schublade verstaut und vergessen. Huch, kann doch mal passieren. It happens to the best of us. Unsere Analyse, so zitiert die Nachrichtenagentur, dem Expertenbericht, zeigte, dass ein Tsunami mit einer bestimmten Höhe, 7 Meter ohne Schutzmauer und etwa 15 Meter mit oder höher mit annähernd 100%iger Wahrscheinlichkeit den Reaktorkern beschädigen würde. Na, und sich dann hinzustellen und dann noch 2 Monate lang zu behaupten, aber der Reaktorkern ist ja nicht beschädigt, weil es gibt ja keine Beweise dafür, dass da was beschädigt ist. Nö, und die Löcher drinnen, die ignoriert er. Gut, die Löcher kann man eigentlich erst nachweisen, wenn man mal wieder Leute reinschickt. Ja. Also, ja, die Regierung war vorgewarnt. So, dann gab es am Dienstag den Witzplan. Den fand ich echt lustig. Die japanische Energiekonzern TEPCO hat einen überarbeiteten Krisenplan für das größtenteils zerstörte Atomkraftwerk Fukushima vorgelegt. TEPCO-Vizechef Muto sagte in Tokio, der Zeitplan, nachdem die Reaktoren innerhalb von 6 bis 9 Monaten wieder unter Kontrolle gebracht werden sollen, werde beibehalten. Jetzt würde mich mal interessieren, was unter Kontrolle heißt. Ihr habt da also einen Reaktor, von dem ihr genau wisst, dass es da keine Kernbrennstäbe mehr drinne gibt. Dass da alles, was an nuklearem Material drinne war, geschmolzen am Boden des Reaktorbehälters liegt. Wie wollt ihr das in den Griff kriegen? Na, das hat euch nicht den Gefallen getan, Tschernobyl-Style in der Luft zu verschwenden. Sondern das liegt da. Hochradioaktiv, potenziell noch kritisch. Wissen kann man es nicht, bis man nicht reingeht. Und reingehen ist ziemlich schnell ziemlich tödlich. Aber hey, er kündigte an, dass zusätzliche weitere Schutzmaßnahmen in den Plan aufgenommen würden. Unter anderem soll es eine erhöhte Alarmbereitschaft für weitere Tsunamis sowie besseren Schutz vor Nachbeben geben. ist alles nichts, was irgendwie dem kaputten Fukushima Daiichi helfen würde. Na, also sie behaupten ernsthaft, dass sie in einem Dreivierteljahr da blühende Landschaften haben. Sorry, das glaube ich nicht. An die blühenden Landschaften habe ich bei Kohl schon nicht geglaubt. Gut, da war ich zu jung, um ihm das vorwerfen zu können, aber hey. Hubschrauber. Außerdem würden die Arbeitsbedingungen auf dem Gelände für die Überwachung der Strahlenbelastung verschärft. Die Internationale Atomenergiebehörde gab in Wien bekannt, dass in der kommenden Woche ein Expertenteam nach Japan reisen wird, um die Sicherheitslage in Fukushima zu dokumentieren. Oh, das ist ganz einfach. Kacke am Dampfen? Fragezeichen. Ja. So, habe ich dokumentiert. Ist mir nicht mal schwer gefallen. Aber was der Scheiß soll. So, dann gab es auch noch einen Strahlungspeak. Den habe ich mir am Mittwoch einfach mal reingeklebt, weil über den auch wieder keine einzige Pressemeldung laut drüber berichtet hat. Aber immerhin, dieses Mal kam er mal von einer halbwegs offiziellen Seite, nämlich bei der GRS, auf deren Webseite, die ich immer noch regelmäßig mir angucke. Da gab es die Meldung, dass am 17., also am Dienstag, ein Roboter bis zu 2000 Millisievert pro Stunde im Wasser gemessen hat. Oder anders ausgedrückt, GRS geht davon aus, das Wasser da war im Reaktordruckbehälter mittendrin, genau da, wo die geschmolzenen Kernbrennstäbe rumliegen, hat sich eine ordentliche Strahlendosis abgeholt und ist danach durch offensichtlich vorhandene Öffnungen aus dem Reaktordruckbehälter entkommen. Oder anders ausgedrückt, bei dem Wasser, da einen Schritt reinzumachen, ist bereits ziemlich tödlich. Das ist Wasser, da wird man wahrscheinlich nicht mehr nur noch Verbrennungen sich abholen, sondern da wird man einmal reintreten und danach hat man dann kein Körperteil mehr, mit dem man da reingetreten ist. Na, da sapscht einem dann das Bein sofort weg. Ups, arg ungesund. Na, 2 Stunden drinne baden, hat man seine tödliche Dosis auch locker weg. Also, Frau Merkel, ich hätte da eine schöne Urlaubsempfehlung für Sie. Und Sie können sich das Wasser vielleicht auch liefern lassen. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt schon transportfähig ist. Na, Atomkraftwerke sind sicher. So, dann hat die japanische Regierung trotz der Katastrophe von Fukushima beschlossen, an der Atomkraft festzuhalten. Sein Land werde die Kernenergie weiter nutzen, sagte Regierungschef Kahn in Tokio. Die Sicherheitsbestimmungen für die Anlagen würden aber verschärft. Abgeschaltete Reaktoren könnten wieder ans Netz gehen, wenn die laufende Überprüfung ergebe, dass die Sicherheits- und Notsysteme den Anforderungen entsprechen. Langfristig will die japanische Regierung nach den Worten Kahns außer auf Atomkraft auch auf fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien und Stromsparen setzen. Die haben also auch wirklich nichts verstanden. Dann gab es die Betretensmeldungen. Mehr als 2 Monate nach der Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima haben Arbeiter erstmals den Reaktorblock 3 inspiziert. Nach Angaben der Betreiberfirma TEPCO waren die beiden Männer mit Stutzkleidung und Sauerstoffgeräten ausgerüstet. Sie hätten sich 10 Minuten in dem Gebäude aufgehalten und eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Ergebnisse sind nicht bekannt. In den vergangenen Tagen hatten Arbeiter bereits die Reaktorgebäude 1 und 2 betreten. Oder anders ausgedrückt, 1 bis 3 waren jetzt überall schon mal Leute drin, wobei sie bei 2 und 3 zwar drin waren, aber offensichtlich nichts gemacht haben, um irgendwie Füllstände vom Reaktordruckbehälter neu zu ermitteln oder die Messinstrumente, die tatsächlich noch überlebt haben, zu kalibrieren. Das war ja der Witz, mit dem sie dann in 1 rausgefunden haben, ups, uns fehlen hier mindestens 5 Meter Wasser. Na? Aber hey, immerhin, es waren schon mal Leute drin. Hieß eine Meldung von gestern. Dann. Was macht hier eine Tagesschau-Meldung von dem Verstorbenen? Zack. Dann gab es aus der beliebten Reihe, bei uns ist Atomenergie sicher, also Atommeldungen außerhalb von Japan, aus der beliebten Reihe, bei uns ist Atomenergie sicher, heute beim AKW-Stresstest der Amis sind 1/3 der Kraftwerke durchgefallen, aber selbstverständlich besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung, 1.11. Habe ich von Fever geklaut, was man irgendwie am Schreibstil erkennen könnte. Dann gab es in Grafenrheinfeld einen Riss, und zwar im Primärkreislauf. Den hatte ich auch schon mal mitgekriegt. Der ist nämlich bei einer Wartung am Ende aufgefallen, wo es dann hieß, ja, auch in 2 Jahren könnt ihr euch da nochmal genauer drum kümmern. Gut, jetzt dieses Jahr wurde dann fällig. Also eigentlich wäre das Ding irgendwie 2012 fällig gewesen, dass man mal guckte, wo kommt denn da ein Riss her? Weil im Primärkühlkreislauf Risse sind ganz offensichtlich eher unerwünscht. Und Primärkühlkreislauf könnte durchaus heißen, dass das Wasser noch mit nuklearem Brennstabmaterial in Kontakt geraten könnte. Oder sich alternativ auch einfach irgendwo eine Strahlendosis herholen könnte und dann eher unattraktiv sein könnte. So für die Gesundheit. Aber hey. Und also da haben sie sich dann angeguckt und haben festgestellt, naja, also eine Gefahr bestand da aber nicht, weil der Schaden, der stammt aus den Anfangstagen des Kraftwerksbetriebs von 1982, die Hälfte des Risses sei bei den Justierungsarbeiten während der Inbetriebnahme der Anlage entstanden. Okay, der Riss ist allerdings, zumindest laut den offiziellen Verlautbarungen, nicht in einer gefährlichen Größe gewesen. Auch jetzt noch nicht in einer gefährlichen Größe gewesen. Aber die Frage, die sich durchaus AKW-Betreiber gefallen lassen müssen, ist, die haben einen AKW betrieben mit einem Riss in den Primärkreislauf. Und die Aufsichtsbehörde hat gesagt, ja, hat ja Zeit. Also ich meine, irgendwas klingt da komisch, ich weiß auch nicht. Stell ich mich mal hier hin. Es nieselt nämlich gerade wieder lautstark. So. Dann gab es den FDP-Ausstieg. Ne? Ihr erinnert euch noch an diese blöde Spieltagpartei? Die fast 3%-Partei? Die hat bei einem Parteitag beschlossen, dass der Salzstock-Gorleben in Niedersachsen weitere, neben dem Salzstock-Gorleben in Niedersachsen weitere Optionen für ein Atommüllendlager geprüft werden sollen. Bisher hatten sich die Freien Demokraten ausschließlich für die vollständige Erkundung des Standorts Gorlebien ausgesprochen. Zudem stimmten die Delegierten für eine Kontrollphase vor dem endgültigen Ausstieg aus der Kernkraft, um zu prüfen, ob die Ziele beim Umstieg auf erneuerbare Energien erreicht werden können. Oder anders ausgedrückt, sie wollen den AKW-Betreibern noch eine Chance geben, Geld auf ihre Konten zu überweisen, um dann zu beschließen, dass man leider noch überhaupt gar nicht aus der Atomkraft aussteigen kann, weil leider die AKW-Betreiber noch nicht genug Geld gemacht haben. Aber hey. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es den Sicherheitsbericht. Die Reaktorsicherheitskommission hat sich ja zusammengesetzt und hat noch einen Bericht fallen lassen. Das ist die Hälfte von Atomausstieg, wann und wie und wo und wie schlimm sieht es eigentlich aus, wo die Ethikkommission dann tatsächlich auch noch ein bisschen fachlichen Input bekommen sollte. Und naja, turns out, in allen 17 deutschen AKWs, die aktiv noch sind, gibt es Mängel. So habe keine Atomkraftwerke, die von der Kommission erarbeiteten, höchsten Sicherheitskriterien erfüllt. Keines sei gegen den Absturz größerer Flugzeuge geschützt. Wobei die ganz putzig, also sie haben erstmal nur auf Aktenlage gearbeitet. Sie sind davon ausgegangen, die Betreiber halten sich an alle Gesetze und Regelungen. Dass das immer zutreffend ist, das erkennt man daran, dass es nie Probleme gibt. Oder so. Und dann haben sie auch so Dinge von wegen, ja, Atomkraftwerke, die weit genug weg vom nächsten größeren offenen Gewässer stehen, also die nicht am Meer stehen im Wesentlichen, die haben dann noch einen Pluspunkt bekommen für, naja, also dass da mal eine größere Flutwelle reinschwappt, ist eher unwahrscheinlich. Na, also das ist schon ziemlich fake, was die Untersuchung da ist. Aber immerhin. Ergebnis ist also, kein AKW ist komplett sauber. Die Probleme, die es gibt, wären aber alle noch in den Griff zu kriegen und bla und Fasel und heiße Luft. Und bei allen Kernkraftwerken seien ausreichende Sicherheitsreserven gegen Erdbeben vorhanden. Und es gibt allerdings 4 der getesteten AKW erfüllen nicht einmal die niedrigsten der 3 Sicherheitsstufen. Es geht um Biblis A und B, Brunsbüttel und Philipsburg 1. Unter anderem fehle dort der Schutz vor Abstürzen auch kleinerer Flugzeuge. Und anders ausgedrückt, wenn da ein Modellflugzeug in den Reaktor reinfliegt, dann explodiert nicht das Flugzeug, sondern der Reaktor. Huch. Auf welchem technischen Stand sind die? Na, also wer sich jetzt noch hinstellt und behauptet, unsere Atomkraftwerke sind sicher, Frau Merkel, der darf sich einen sofortigen Tritt in diverse Körperhöhlen abholen. Das geht ja mal gar nicht. So, einen Ausstiegstermin hat die Reaktorsicherheitskommission, wo übrigens so ganz nebenbei neben AKW-Betreibervertretern auch noch Vertreter vom AKW-Herstellerfirmen wie Areva rumsitzen. Oder anders ausgedrückt, so völlig unabhängig sind die auch nicht, aber also einen Ausstiegstermin haben die nicht genannt. Und ja, es steht zu vermuten, dass also sollte irgendwann mal ein nicht vorhergesehenes Unglück passieren in Deutschland, die Kacke genauso am Dampfen wäre wie in Japan. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde. So, und dann gibt es hier noch RWE, wo wir gerade bei Atomenergie waren, die ja bei uns bekanntlich sicher ist. RWE will angeblich Biblis B wieder hochfahren. Klar wollen sie das. Hatte Fever am Dienstag. Der Hammer ist die Begründung. Achtung, hinsetzen. Das ist Stoff für Geschichtsbücher. Demnach seien die neuen Brennelemente angeblich zu heiß, um sie anderweitig zu lagern. Wie meinen? Das hessische Umweltministerium hat natürlich umgehend gesagt, dass es Blödsinn ist. Darum hat der RWE dann das dann wieder zurückgezogen. Ups, kann ja mal passieren. Aber grämt euch nicht um RWE, die haben schon einen Backup-Plan am Start. RWE plant Atommeiler in den Niederlanden, knapp 200 Kilometer von der Grenze entfernt. Da liegen wir also bei ungünstigem Wind immer noch voll in der Fallout-Zone. Also da möchte ich auch mal wissen, was haben die geraucht? Ja, die neuen Brennstäbe, die sind viel zu heiß, die müssen wir sofort nutzen. Mehr Kühlung? Meines Wissens ist, also zumindest die ganzen Bilder, die es gibt von aus dem Inneren von Atomkraftwerken, da ist jede Menge Wasser. So ein riesengroßes Schwimmbecken. Und da unten am Boden vom Schwimmbecken verstecken sich die Brennstäbe. Eigentlich würde ich ganz blöd meinen, dass so viel Wasser dafür sorgen sollte, dass den Brennstäben zwar warm werden darf, aber niemals heiß. Sonst macht er irgendwas grundsätzlich falsch. So, genau. Dann gibt es Neues vom Terror. Die christlich zensierende Union ist entgrenzt oder will entgrenzen, hieß vom Freitag. Na, ein Glück, dass wir gerade diese Terroristen hatten. Und dann dieser Bin Laden. Der hat das Problem Terrorismus nochmal wunderbar ins Bewusstsein gerufen. Fiefe. Die perfekte Gelegenheit für die Innenminister, eine unbefristete Verlängerung der Terrorgesetze noch vor der Sommerpause zu fordern. Und wenn man schon dabei ist, dann kann man auch gleich eine Visa-Warndatei verlangen. Wobei das eher die Länder Innenvollidioten sein müssen, weil der Bundesinnenvollidiot hat sich ja schon auf den in Anführungszeichen Kompromiss begeben. Naja, man kann ja die Terrorgesetze nochmal befristen. Ja, glaubt irgendjemand ernsthaft dran, dass befristete Gesetze jemals aufgehoben werden? Ich nicht. Von daher könnt ihr euch den Scheiß gleich komplett klemmen und könnt die Gesetze abschaffen. Die braucht man offensichtlich nicht. Aber hey. Hat hier also der Innenvollidiot von Mecklenburg-Vorpommern, ein ausgesprochener Terrorismusexperte, der hat aufgeklärt, die Länderminister unterstützen eine Endfristung, da in absehbarer Zeit keine Entwarnung für Terroranschläge in Deutschland gegeben werden könne, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier, CDU. Im Gegenteil, die Gefahr bleibe nach dem Tod von Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden abstrakt hoch, sagte Kaffier. Hört ihr? Abstrakt hoch. Das ist noch viel schlimmer als hoch. Nicht nur hoch. Nein, abstrakt hoch. Wir sind alle so gut wie tot. Die Pfeifen müssen echt Angst haben. Die gehen im Dunkeln garantiert nie raus. Gut, ich auch nicht, aber das liegt daran, dass ich im Dunkeln nicht sehe. So, dann gibt es noch den Terrorgesetzstreite, weil nämlich die FDP, also insbesondere Leute wie Schnarrenberger, da sich nicht einfach so über den Tisch ziehen lässt und die CDU halt auch kein Geld auf den Tisch legt. Und damit auch so pfeifen, wie den Rest der Partei nicht über den Tisch zieht. Zumindest auch nicht trivial, aber hey. Die FDP bleibt in der Auseinandersetzung mit der CDU und CSU über eine Verlängerung der Antiterrorgesetze hart. Wir müssen uns jeden einzelnen Punkt genau anschauen, sagte Bundesjustizministerin Sabine Leutheisser-Schnarrenberger, FDP, der Nachrichtenagentur DPA. Nicht oder bisher kaum zur Terrorabwehr angewendete Maßnahmen solle es künftig nicht mehr geben. Für eine pauschale Verlängerung der Gesetze stehen wir als Liberale nicht zur Verfügung, schon gar nicht für eine Verschärfung, sagte sie. Manchmal ist SLS ja sogar vernünftig. Gut, bei dem Urheberrechtsdingens ist sie definitiv nicht vernünftig. So frei nach dem Motto, nein, also eine pauschale Gesetze, das geht ja gar nicht, weil es geht doch alles nur um den Urheber. Da gab es letzten Freitag ein Interview bei ihr, oder bei die Radio Wissen mit ihr, wo sie scheiße gelabert hat. Aber ja. Die FDP-Bundesvize forderte zudem eine wirkungsvolle parlamentarische Kontrolle der Tätigkeit der Geheimdienste bei der Terrorbekämpfung. Die dafür geschaffenen Gremien müssten einbezogen werden. Wo den Nachrichtendiensten zu weitgehende Befugnisse zugebilligt worden seien, müssten diese wieder beschnitten werden. Und dann muss es zur Pflicht werden, dass unbescholtene Bürger schnell darüber informiert werden, wenn Daten über sie gesammelt wurden, sagte die Ministerin. Das ist ja auch noch so ein Brüller, ne? Trulse Aigner gegen Street View, gegen Facebook, gegen ungefähr jeden. Aber bei Bürgervollüberwachung hält die Frau auch ihre Fresse. Datenschutz. Deswegen nehme ich das jetzt Trulseig noch nicht ab. Die Antiterrorgesetze erlauben Geheimdiensten zur Terrorbekämpfung Auskünfte von Banken, Fluggesellschaften, Postdienstleistern und Telekommunikationsfirmen einzuholen. Die Union strebt an, die eigentlich Anfang 2012 auslaufenden Gesetze zu verlängern. Die FDP sperrt sich bislang dagegen. Auch die Forderung der Innenvollidioten aus den unionsregierten Bundesländern, noch vor der Sommerpause eine Entscheidung herbeizuführen, reagierte die FDP-Politikerin gelassen. Wir brauchen zunächst einmal eine Grundlage in der Koalition für das Gesetzgebungsverfahren. Es kommt auf die Union an. Na, nur noch mal für den Hinterkopf. Es gab Ende letztes Jahr, gab es da so einen Zeitpunkt, wo die Hartz-IV-Gesetze gefälligst neu geregelt werden sollten. Im September hat die CDU Zensor Sulla von den Laien da erst ein Gesetz vorgelegt. Hier ist was, das könnte im Januar, würden sich die Gesetze in Wohlgefallen auflösen, wenn man nichts tut. Wir haben jetzt Mai und die Innenvollidioten rotieren. Also ich weiß nicht, entweder liegt es an den Ministern oder ich raff irgendwie nicht ganz, in welcher Priorität die da was abarbeiten. Ne? Genauso wie das Wahlgesetz, da ist Order bis zum Jahresende tätig zu werden. Da kommen sie jetzt langsam mal auf die Idee, Eckpunkte rauszulassen. Na, Wahlgesetz unterliegt übrigens, wenn mich nicht alles ganz schwer täuscht, auch dem Innenministerium. Ja, okay, die haben da irgendwie 3 Innenminister in 9 Monaten. Nee, stimmt gar nicht. 3 Innenminister also jedenfalls 3 Innenminister in dieser Regierungsperiode schon gehabt. Von daher, ja. Aber, also was der Scheiß soll... So, am Montag gab es dann die Brüllprüfung. Bundesinnenminister Friedrich will die Antiterrorgesetze überprüfen. Dann werde man sehen, ob und welche Änderungen notwendig seien, sagte CSU-Politiker bei seinem Antrittsbesuch im Bundeskriminellen Amt in Wiesbaden. Friedrich stellte klar, bei der Überprüfung gehe es nicht darum, wie oft eine Maßnahme angewendet werde. Dass die Sicherheitsbehörden manche Regelungen nur selten in Anspruch nehmen, zeige vielmehr, wie sorgfältig sie damit umgehen. Die Antiterrorgesetze sind bis Januar 2012, bla bla bla. Da frage ich mich, was heißt denn Evaluierung? Ist das das Gleiche, wie was ich letzte Woche schon mal hatte, dass sie die Bedarfsträger fragen, wie oft sie denn die Terrorgesetze genutzt haben und ob sie denn der Meinung sind, sie hätten die nicht so oft eingesetzt? Oder was wird das, wenn es fertig ist? Na, und dass sie Gesetze nicht nutzen oder fast nicht nutzen, könnte man ja vielleicht auch so auslegen, dass sie dann vielleicht doch gar nicht ganz so dringend nötig sind, wie alle immer behauptet haben. Und so völlig alternativlos. Ja, weil, also wenn ein Gesetz nicht verwendet wird, dann deutet das für mich eher darauf hin, dass die darin enthaltenen Befugnisse offensichtlich nicht gebraucht wurden. Und schon gar nicht so dringend. So, Brüllhetze. Bundesinnenvollidiot Friedrich dringt auf eine schnelle Entscheidung im Koalitionsstreik über die Verlängerung der Antiterrorgesetze. In dieser Frage gebe es einen Zeitdruck, da die Befristung der Gesetze im Januar auslaufe, sagte Friedrich in Potsdam. Dort besuchte er das Bundespolizeipräsidium. Der CSU-Politiker erneuerte sein Angebot, die Regelungen noch einmal zu befristen. Verlängerung. Die FDP ist gegen eine pauschale Verlängerung und fordert eine restriktive Einzelprüfung der Antiterrorgesetze, die nach den Anschlägen am 11. September 2001 in Amerika getreten waren. Na, also er macht hier eine Hetze. Hätte er mal eine Hetze bei so Dingen gemacht, wo es tatsächlich drauf ankommt, Wahlgesetze. Na, hätten sie bei Hartz IV mal Hetze gemacht. Ne? Das ist ja nun nicht so, als würden... Na, oder hier Sicherungsverwahrung. Das ist noch vorm Januar fällig. Na, also hier bitte. Schön die Füße unterm Tisch behalten. Däh. Ja, ja, 35 Minuten. Zensirke verlangt dann übrigens mal wieder. Ja, ist nicht so unheimlich spannend. Aber dieses Mal hat er auf einer Jahrestagung des Verbands für Sicherheitstechnik in Leipzig verlangt, dass man noch mehr Vorratsdatenspeicherung bräuche und überhaupt und sowieso. Und die Terrorgesetze reichen ihm ja alles noch nicht. Das Bundeskriminelle Amt ermittelte im vergangenen Jahr in 5200 Verdachtsfällen eine IP-Adresse, bekam aber in 87% der Fälle keine Auskunft darüber, wer hinter der Adresse steckte. Was unter anderem vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass sie einfach nur gesagt haben, wer ist das? Sag uns das! Aber dass eventuell vielleicht der Provider eine Begründung haben möchte, warum er diese Information rausgeben sollte. Ja, also Zensirke. Den möchte ich auch am liebsten ins Gesicht treten. Alternativ in zur Vorratsdatenspeicherung, wie das Verfahren Quickfrieze und das vom Datenschutzbeauftragten Peter Schaar vorgeschlagene Quickfrieze Plus bezeichnet Zirke als Schattenboxen. Die Speicherdauer von 6 Monaten sei notwendig, um Netzwerkstrukturen des Terrorismus nachvollziehen zu können. Herr Zensirke. Wollen Sie ernsthaft behaupten, Sie haben 5200 IP-Adressen von Terroristen bekommen? Wo Sie doch selber sagen, es wären, was waren es, 100 wie viel Gefährder? 130 wären in Deutschland? 130 Gefährder mit 5200 IP-Adressen. Haben die irgendwie für jede Minute an jedem Tag eine neue IP-Adresse oder was? Hallo? Leichte Diskrepanz? Realitätsmanagement-Defekt? Neue Realität installieren? Reicht mir schon. Habe ich mir am Mittwoch hier reingeklebt. Ah. Dann kann ich mich noch mal in Ruhe damit befassen. Rainer Griesbaum, Abteilungsleiter Terrorismus bei der Generalbundesanwaltschaft, beklagte, dass die Ermittler immer einen Schritt zurück seien. Er wünschte sich eine gesetzliche Lösung, um nicht auf das Verschieben von Informationen in den Grauzonen angewiesen zu sein. Ah, Die Bundesanwaltschaft hält sich nicht an Gesetze? Ist das die Aussage, die er macht? Möchte er gleich Anzeige gegen sich selbst erstatten oder möchte er, dass das irgendjemand anders übernimmt? Ja. Noch in den Kinderschuhen steckt aber die Arbeit an der blickinduzierten Videotechnik. Ein geschulter Operator kann beim Schwenk über die Fankurve beispielsweise 10 oder 15 Personen erkennen, die bei einem Fußballspieler als Anstifter beobachtet werden müssen. Ist das ekelhaft. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's wieder mal von Crystal Covage einen Titel. Halo heißt der. Und dieses Mal habe ich ihn mal nicht falsch gelesen. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Da habe ich den Titel falsch gelesen. Also beim ins Outline reinschreiben. 3 Minuten 27 ist der lang. Gefunden im Podsafe Music Network. Gehört laut ID3 Text zum Album Underground. Und kriegt ihr dann auf die Ohren. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus der November-Anstaltssendung. Kognitive Dissonanzen in 2 Minuten 51. Stammt zwar aus dem November, aber der Pelzig hat immer noch recht. Kognitive Dissonanzen. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Für den Fall, dass irgendjemand sich bemüßigt fühlt, mich auch noch mit Kommentaren bewerfen zu wollen oder Mails oder was weiß ich. Wird eh keiner tun. Von daher, viel Spaß mit Halo von Crystal Covage und den kognitiven Dissonanzen und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. My
Ich frage mich schon, ist unsere repräsentative Demokratie denn noch repräsentativ, wenn den Parteien die Mitglieder davonlaufen und die Wähler? Ja? Also der Kalli zum Beispiel, mein Kumpel, der Kalli, der sagt auch, er geht nicht mehr wählen, es hätte sowieso keinen Sinn, aber, jetzt wird es interessant, er spielt seit 30 Jahren Lotto. Bei einem solchen Verhalten sprechen die Wissenschaftler ja von kognitiver Dissonanz. Das ist mein Lieblingsfremdwort. Kognitive Dissonanz, das ist praktisch, wenn jemand nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ja? Also nicht mehr wählen aus Angst vor Enttäuschung, aber Lotto spielen. Ja, so. Immer diese Enttäuschungen. Aber warum wird enttäuscht? Weil was versprochen wird. Und warum wird was versprochen? Weil gewählt wird. Verstehen Sie? Das größte, wichtigste Merkmal der Demokratie ist gleichzeitig ihr größtes Problem, die Wahl. Weil irgendwie hat es mal so schön gesagt, die Zeit vor Wahlen ist die Periode fokussierter Unintelligenz. Also konzentrierte Dummheit. Ja? Das Problem dabei ist, die Zeit vor Wahlen ist immer. Wie soll man das Problem lösen? Die Wahlen abschaffen. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Passen Sie mal auf, im alten Griechenland, 4., 5. Jahrhundert vor Christus, athenische Demokratie, die haben nicht gewählt, die haben gelost, ausgelost, Posten und Böstli, ausgelost. Und die sind sehr gut damit gefahren. Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken. Man könnte ja mal so anfangen, zum Beispiel, warum müssen Parteien darüber entscheiden, wer ein Verfassungsrichter wird? Was haben die da ihre Schmutzfinger denn da im Spiel? Das können wir doch auslosen. Auslosen! Unter den geeigneten Bewerbern. Ja. Im Kleinen anfangen und dann machen wir ganz oben weiter, dann losen wir Kanzlerschaft, Minister, losen wir unter den geeigneten Bewerbern oder von mir aus unter 60 Millionen Wahlberechtigten. Stellen Sie sich mal vor, ein Minister würde ausgelost. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Niebel mit seinem dümmlichen Lanzermützli, ja, dass der Minister wird, wäre bei 1 zu 60 Millionen. Bei der Perspektive verzeiht man der Idee sofort, dass sie aus Griechenland kommt. Gell? Nein, hören Sie. Nicht der Wähler soll entscheiden, der Zufall soll es tun. Wir können uns nur verbessern. Und überhaupt, was heißt denn Zufall? Können Sie mal sagen, was Zufall heißt? Für die alten Griechen gab es keinen Zufall. Da war es eine göttliche Entscheidung. Göttliche Entscheidung. Jetzt stellen Sie mal vor, dass diese schamlose, skrupellose Atomkoalition, wenn das nur das Ergebnis eines Zufalls wäre und nicht einer demokratischen Wahl, dann hätte es für uns alle doch etwas Tröstendes. Weil wir wüssten, der Zufall ist eine göttliche Entscheidung, womit Schwarz-Gelb wenigstens bewiesen hätte, dass auch der Schöpfer bei seinen Entscheidungen gelegentlich von kognitiven Dissonanzen geplagt wird. Ja, das hätte was...